I took the initiative in creating the internet.
How dare you?
I broke the internet.
Letzte Woche im Internet mit Dora, Popkultur-Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora.
Hallo und herzlich willkommen bei Letzte Woche im Internet. Das ist Folge 40. Literally, wir haben 40 Episoden gemacht. Das ist da, wo ich gerne so einen Einspieler hätte. Bitte so ein Ey, yeah, woo. Ja gut, ne? Weiß ich jetzt auch nicht, wie das weitergeht nach dem Einspieler. Ich lese einfach den Ticker, ja?
Der letzte Woche im Internet-Ticker.
So, Bibi und Julian sind getrennt. Das war die Meldung des Wochenendes. Bibis Beauty Palace, the German Influencer First, Influencer Royalty, wie auch immer man das sagen soll, und Julienko haben sich ganz offiziell getrennt. Sagt zumindest Julienko, zum Zeitpunkt der Aufnahme fehlt tatsächlich noch ein Statement von Bibi. Wer deepdiven will, bei TikTok gibt es schon die wildesten Theorien und Investigativrecherche. Kurzfassung, der deutsche Prototyp der Influencerin und ihr Mann Julienko waren seit der Schule zusammen und galten als das Traumpaar der YouTube-Szene. Verheiratet, check, zwei Kinder, check und jetzt der tiefe Fall. Offenbar ist Bibi mit dem gemeinsamen Freund Timothy durchgebrannt und Julian ist am Boden zerstört. Das wird noch spannend, wir bleiben maybe not dran. Google Russland ist insolvent, weil Google sich seit einiger Zeit weigerte, in Russland Inhalte zu löschen, die die Regierung dort als illegal einstuft, hat diese die Geschäftskonten von Google Russland eingefroren. Was nun zur Folge hat, dass Google Russland tatsächlich zahlungsunfähig ist, seine MitarbeiterInnen nicht mehr bezahlen kann und deswegen plant, Konkurs anzumelden. Google hat allerdings bekannt gegeben, kostenlose Dienste wie YouTube oder die Google-Suche auch in Russland weiter zu betreiben, vermutlich um den Menschen in Russland eine Alternative zu den Staatskontrollierten Medien zu bieten. Rihannas Baby ist da. Endlich. Dadurch, dass meine Timeline ständig voll mit Rihanna Babybauchbildern war, hat es sich so angefühlt, als ob ihre Schwangerschaft ewig, way more als 9 Monate gedauert hat. Aber seit letzter Woche ist das Baby jetzt endlich da und es ist ein Junge. Einen Namen oder die ersten Schnappschüsse gab es zum Redaktionsschluss noch nicht. Wir freuen uns auf Baby-Content, wir freuen uns für Riri und ASAP. Wir sind einfach froh, dass dieses Baby jetzt draußen ist. NASA fotografiert Tür auf Mars. Meine Conspiracy-Freunde, hier ist eine kurze Anekdote aus der Welt des... Hä? Ein Foto der NASA hat letzte Woche die Runde gemacht. Darauf sieht man eine Tür auf dem Mars. Expertinnen sagen, dass es sich dabei um ein sehr seltsames Bild handelt, aber die sagen leider auch, dass es wohl eher nicht von Außerirdischen stammt. Ihr kennt meine Liebe zur Conspiracy, ne? Ich habe dieses Bild hier vor mir und quite frankly, das sieht aus wie eine Tür und das sieht aus wie eine gemachte Tür. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Wir sind nicht allein. Bla 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 bla. Travis Barker und Kourtney Kardashian haben, by the way, mehrmals geheiratet. Nachdem sie vor wenigen Wochen erst in Las Vegas eine Art Probehochzeit gefeiert haben, gab es jetzt in Santa Barbara die offizielle Trauung von Kourtney Kardashian und ihrem Travis Barker. Bilder davon gab es wie zu warten all over Instagram. Alles in schlichtem Schwarz-Weiß. Sah eher nach Fashion-Shoot als nach Hochzeitsbildern aus, aber hey, congratulations. Und dann gab es dann noch den Aufschlag in, oh, ich möchte sagen, es war Italy, Toskana. Wartet, ich gucke nach für euch. Moment. Ah, seht ihr, es gab noch ein Italian Wedding. Ich lüge doch nicht. Gut, also, that's it. Mehr habe ich nicht. McDonald's zieht sich komplett aus Russland zurück, wie wir hier durch die Themen springen, ist wirklich wunderbar. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass viele amerikanische Unternehmen, die in Russland ihre Geschäfte wegen des völkerrechtswidrigen Einmarsches in die Ukraine erstmal ruhen lassen. McDonald's hat jetzt tatsächlich bekannt gegeben, ihr Geschäft in Russland nach mehr als 30 Jahren vollständig zu verkaufen. Der Marktentstieg von McDonald's in der Sowjetunion 1990 hatte damals weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt, weil das natürlich ein wichtiges Zeichen in der Beruhigung des Kalten Krieges war. Verkauft wird der russische Arm der Burgerkette übrigens an einen Unternehmer, der bereits seit 25 Jahren Franchise-Nehmer von McDonald's in Sibirien ist. Der Marvel-Kosmos bekommt eine erste Transgender-Heldin. Mit Sheila Sexton, a.k.a. Escapade, geht im Marvel-Universum erstmals eine Trans-Heldin an den Start. Comic-Expertinnen und Fans sind sich sicher, dass mit Escapades Heldinnenreise ein großer Schritt für die Darstellung von Transgender-Personen in der Comic-Branche eingeleitet wird. Ob Marvel damit kurz vor der weltweiten Pride-Season Pinkwashing betreibt? Gut möglich, aber viel wichtiger ist ja das Zeichen und die damit verbundene Sichtbarkeit, die es davor im Comic-Regal nicht gab. Von Marvel-Seite heißt es, dass man mit Escapade in erster Linie eine coole Heldin erschaffen wollte. Man hoffe, dass sich transsexuelle, nicht-binäre und geschlechtsuntypische Menschen in diesem Comic gesehen fühlen und das Gefühl haben, dass sie Menschen sehen, die wie sie selbst sind, die zu Helden werden und die Welt retten. Startschuss ist übrigens Juni. Thailands Regierung verschenkt 1 Million Cannabispflanzen. Thailands Regierung ist ja dafür bekannt, eine ziemlich heftige Anti-Drogen-Politik zu fahren. Alleine fürs Kiffen kann man da richtig in Trouble kommen. Das ändert sich jetzt aber. Die thailändische Regierung verschenkt laut Pressemeldungen insgesamt 1 Million Cannabispflanzen an Privathaushalte, um es als Haushaltspflanze zu etablieren. Am 9. Juni tritt eine neue Regelung in Kraft, die es Privatpersonen erlaubt, die Pflanzen anzubauen, wenn sie vorher die zuständige Gemeindeverwaltung darüber informiert haben. Die Pflanzenschenkung soll aber nicht den Privatkonsum ankurbeln, sondern ausschließlich für medizinische Zwecke verwendet werden.
Elon Update. Es gibt neues Drama um Twitter-Übernahme.
Ihr könnt mir wirklich glauben, niemand möchte weniger gerne so viel über Elon Musk sprechen wie ich. Aber das ist ja auch hier ein Service-Podcast, ne? Das gehört ja hier auch zum Auftrag. Elon Musk hat in der letzten Woche eine ganze Reihe an Schlagzeilen und Aufmerksamkeiten generiert. Manche, wie gehabt, ganz bewusst und kontrolliert und andere nicht so sehr, aber wir fangen vorne an. Irgendwann Anfang letzter Woche ging die Einmeldung über die Agenturen, dass Elon Musk den Kauf von Twitter zunächst on hold gesetzt hat. Der Grund dafür? Angeblich zweifelt Elon die Zahl an Bot-Accounts im Netzwerk an, die vor seinem Kauf mit 5% angegeben wurde. Spannend daran, offenbar hatte Elon Musk vor seinem Kauf abgelehnt, tiefere Einblicke in die Systeme von Twitter zu erhalten. Als dann der CEO letzte Woche in einem sehr langen Twitter-Thread erklärte, wie sich diese 5% zusammensetzen und wieso es extrem schwierig ist, in einem derart dynamischen Konstrukt wie einem sozialen Netzwerk feststehende Zahlen zu erheben, antwortet Elon Musk mit einem Poop-Emoji. Na gut, so einen Chef wünscht man sich ja. Fun Fact, offenbar setzt Musk den Kauf vor allem aber deswegen on hold, weil die Veröffentlichung seines Kaufinteresses an Twitter dazu geführt hat, dass die Tesla-Aktie zunächst um ein Fünftel abgesackt ist, er den hohen Börsenkurs von Tesla aber benötigt, um an die finanziellen Mittel zu kommen, um Twitter zu kaufen. Klingt verwirrend, ist es auch irgendwie, aber das macht schon alles, wenn man Elon Musk ist, macht das schon alles Sinn. Aber dann war da natürlich noch mehr. Musk hatte ja bereits angekündigt, dass er gerne nach seinem Twitter-Kauf den Donald-Trump-Ban aufheben will, weil dieser nicht in sein Verständnis einer Freedom-of-Speech-Plattform passen würde. Passend dazu veröffentlichte er dann letzten Mittwoch diesen Tweet. In the past, I voted Democrat because they were, mostly, the kindness party. But they have become the party of division and hate, so I can no longer support them and will vote Republican. Now watch their dirty tricks campaign against me unfold. Popcorn Emoji. Und dann kam noch hinterher, political attacks on me will escalate dramatically in coming months. Okay, gut. Wow. Was klingt wie ein schlichtes Bekenntnis zum Dasein als Evil Billionaire, ist vermutlich nicht weniger gewesen als die Vorbereitung auf das, was dann über Elon Musk hereingebrochen ist. Denn, wie Insider berichtet, soll Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX einer Frau $250.000 Schweigegeld gezahlt haben, nachdem sich Elon vor ihr ausgezogen habe und sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben soll. Die Frau sei eine angestellte Flugbegleiterin von SpaceX und wurde von Musk zu einer Ganzkörpermassage in seinem Zimmer gebeten und soll wortwörtlich nackt und mit erigiertem Penis vor ihr gestanden haben und ihr ein Pferd angeboten haben, wenn sie mehr machen würde. Sie soll das dann abgelehnt haben und daraufhin weniger Schichten bekommen haben, aber immerhin $250.000 Schweigegeld. Die Geschichte wurde jetzt veröffentlicht, weil eine Freundin der Flugbegleiterin mit Insider gesprochen hat. Wie immer gilt, glaubt den Opfern, Elon Musk allerdings hat seine Vorlage direkt genutzt und getwittert, diese Geschichte sei erfunden und sei eine politische Schmierkampagne gegen ihn. Und als wäre das alles nicht genug, hat er im Interview mit dem All-In-Podcast vom Modell der der chinesischen App WeChat geschwärmt. Eine Aussage, die vielleicht blicken lässt, was er tatsächlich mit Twitter vorhat und was diese ominösen Argumente waren, mit denen er Investmentbanken überzeugen konnte, ihm das Geld zur Verfügung zu stellen, das er für den Kauf braucht. Alles in allem wird es von Tag zu Tag absurder und bedenklicher.
In Spanien können Frauen jetzt menstruationsfrei bekommen.
Ein Gesetzesentwurf der spanischen Regierung sorgt gerade für jede Menge Aufmerksamkeit, and it goes like this. Frauen und menstruierende Menschen sollen bei starken Regelschmerzen nicht arbeiten müssen, bei vollem Lohn. An sich eine gute Sache, die aber trotzdem extrem viel diskutiert wird. Einige, insbesondere viele Medien, gehen sogar so weit, dass sie fälschlicherweise von Menstruationsurlaub, quote-unquote, sprechen, was so aber gar nicht stimmt. Zum einen haben Periodenschmerzen nichts mit Urlaub zu tun, nur mal so als Disclaimer, da Betroffene natürlich oft in der Zeit auf Schmerzmittel angewiesen sind und so weiter. Und außerdem soll das Ganze unter ärztlicher Aufsicht bzw. Anweisung passieren. Ist also wirklich kein Urlaub, sondern eine erleichterte Krankschreibung, wenn man so will. Trotzdem stehen viele diesem Gesetzesvorschlag kritisch gegenüber, weil die Diskriminierung und Stigmatisierung fürchten. Nicht alle haben Lust, die eigene Menstruation mit den Vorgesetzten zu besprechen. Das ist zum einen extrem persönlich und zum anderen weiß man ja nicht, ob man dadurch vielleicht mit Nachteilen rechnen muss. Eine Falle, die ja auftaucht, die wir nicht vergessen dürfen, ist, wenn man als Arbeitgeber auf die dumme Idee käme, zu tracken, wer wann menstruationsfrei nimmt, kann es natürlich irgendwelche Schlüsse generieren, wer zum Beispiel schwanger sein könnte oder andere gesundheitliche Themen aufwerfen, die man so im Moment nicht mit seinen Chefs und Chefinnen bespricht. Gleichstellungsbeauftragte fordern in Spanien deshalb Lösungsvorschläge, um mögliche Diskriminierungen in diesem Kontext zu verhindern. Denn nur so könne man einem Szenario vorbeugen, dass beispielsweise im Hiring-Prozess im Zweifelsfall ein Mann rekrutiert wird, weil Frauen sich einmal im Monat ganz leicht krankschreiben lassen könnten. Und die Betonung liegt tatsächlich auf könnten, denn auch jetzt gibt es sicherlich sehr viele Frauen, die diese Sorte von Schmerzen haben, dass sie sich eh krankschreiben lassen könnten und es nicht tun. Die Idee von menstruationsfrei ist auch, by the way, nicht ganz neu. In Italien gab es bereits ein ähnliches Vorhaben, das vor einigen Jahren gescheitert ist, und in Japan gibt es das tatsächlich und wird da offenbar aus eben genannten Gründen nicht so genutzt.
Jake Daniels outet sich und ist damit der erste schwule Profifußballer Europas.
Es ist das Sportthema der Woche. Jake Daniels vom FC Blackpool hat sich als zweiter aktiver Fußballprofi weltweit und als erster europäischer Spieler als schwul geoutet. In der Fußballwelt, die sich gerne als offen und divers darstellt, noch immer eine große Sache. Der 17-Jährige, der erst vor kurzem seinen ersten Profivertrag beim Zweitligisten Blackpool unterschrieben hat, sagte in einem Interview mit Sky Sports, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, um sich zu outen. Ich fühle mich bereit, den Leuten meine Geschichte zu erzählen. Welches Risiko das Outing für ihn und seine Karriere haben könnte, sei ihm bewusst. In einer Mitteilung auf der Website seines Clubs schrieb Daniels, dass es ein Schritt ins Ungewisse sei, den er nun aber voller Überzeugung gehen will. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich bereit für mein Coming Out bin und dafür ich selbst zu sein. Für diesen Schritt und den damit verbundenen Mut wird Jake Daniels jetzt im Netz von vielen gefeiert. Auch Thomas Hitzlsperger, der sich damals als erster deutscher Profikicker als schwul geoutet hat, allerdings nach seiner Spielerkarriere, hat Jake zum Outing gratuliert. Solange wollte Jack aber nicht mit seinem Coming-out warten, wie er verraten hat. Lange Zeit habe ich gedacht, dass ich meine Wahrheit verbergen würde, weil ich ein Fußballprofi sein wollte, was ich jetzt bin. Und weiter, ich habe mich gefragt, ob ich warten sollte, bis ich mich zur Ruhe setze, bevor ich es öffentlich mache. Schade eigentlich, dass man in 2022 noch ernsthaft darüber nachdenken muss, ob man seine Sexualität öffentlich machen will oder ob man dann mit negativen Konsequenzen rechnen muss. Es bleibt also zu hoffen, dass Jake Daniels mit seinem Schritt auch andere queere SportlerInnen dazu ermutigt, ihm gleich zu tun, damit Homosexualität endlich auch im Fußball und anderen populären Sportarten normal ist. Dann wären auch solche Kampagnen wie die vom DFB letzte Woche nicht nötig. Die waren nämlich aus der Kategorie gut gemeint, aber cringe. Im Rahmen des Internationalen Tag gegen Homophobie, Inter- und Transphobie meldete sich der Deutsche Fußballbund mit einer Kampagne zu Wort, in der einige Spieler der deutschen Nationalmannschaft abgebildet waren. Unter dem Claim "Wir stellen uns quer" gab es Bilder der Spieler im, ihr erratet es wahrscheinlich, Querformat. Okay, gut. Ich mache einfach weiter, ja?
Tim Melzer bekommt Drag Queen Show.
Viva la Diva, das ist der Name der neuen Show auf RTL, in der prominente Männer als Drags Songs performen, die zu ihnen passen und bei denen die Jury erraten muss oder darf, wer das ist. Okay. Wenn ihr euch jetzt denkt, hey, Moment, wird da einfach das Prinzip The Masked Singer genutzt, aber statt Tierchen verkleiden sich die Männer nicht ganz unproblematisch als Drags. Ich lege vielleicht noch einen drauf als Frauen. Dann würde ich sagen, ja, aber eine Jury aus 5 professionellen Drag Queens, nämlich Bambi Mercury, Layla Licious, Catherine LeCleary, Miss Ivanka T und Pam Pengo, bewerten im Nachhinein die Auftritte, bevor dann die Rateteams bestehend aus Jorge Gonzalez, Janaína Zarella, Olivia Jones und Tani erraten müssen, wer dahinter steckt. Und jetzt kommt, bitte, bear with me, Moderation, Tim Meltzer. Kurzer Rückblick, was daran problematisch ist. Nun, 2019 hatte ProSieben eine Show namens Queen of Drags gestartet, in der eine von 10 teilnehmenden Drags, ähnlich wie bei Germany's Topmodel, Challenges bestehen musste, um dann zum Schluss als Queen of Drags gekürt zu werden. Moderiert hatte die Sendung damals unter anderem Heidi Klum. Damals gab es eine Petition von größeren Szenenamen wie Ryan Stecken oder Margot Schlönske, die so klang. Wir sehen es als problematisch an, dass eine heteronormative weiße Frau, die bisher keinerlei nennenswerte sichtbare Verbindung zur Drag-Community hatte und bisher auch nicht das Leben einer Drag gelebt hat, nun der deutschen Version der wahrscheinlich erfolgreichsten queeren Sendereihe vorsitzen soll und damit Geld verdienen wird. Dies geht unserer Ansicht nach über eine kulturelle Aneignung hinaus. Wir sehen dies als kulturellen Missbrauch. Diese Diskussion kam seitdem natürlich immer wieder hoch und auch die Frage, ob Drag Queens nicht als Statement für alle da sein sollten, wurde immer wieder aufgeworfen. Jetzt haben wir hier also 8 Männer, die vermutlich alle keinen großen Kontakt mit der queeren Szene hatten, in einer Show moderiert von Tim Meltzer, der auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, regelmäßig auf CSD-Wagen zu stehen. Bleibt also am Schluss die Frage, Kristall im Frauenkostüm, ist das schon Drag? Wobei man Tim Meltzer eine Sache zugutekommen lassen muss, als Rapperin Haiti vor ein paar Monaten im Talkomat-Podcast mit homophoben Äußerungen um sich schlug, war er die Person, die ihr so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat. Es war jetzt nicht unbedingt die inbrünstige Allyship-Wutrede, aber es war schon mal ein guter Anfang. Über den Vorfall haben wir auch hier im Podcast geredet. Die dazugehörige Folge verlinken wir in den Shownotes. Aber zurück zum Thema. Dem Format, aber auch Tim Meltzer in der Show stehen viele Menschen aus der queeren Community eher kritisch gegenüber. Eine von ihnen ist Journalistin und Drag Queen Kay. Sie hat uns ihre Gedanken zu dieser Show via WhatsApp geschickt.
Also ich persönlich finde es ja immer toll, wenn es im deutschen Fernsehen Drag Queens gibt, weil es gibt viel zu wenige und es braucht mehr queeres Entertainment. Aber ich frage mich, wie man auf diese dumme Idee kommen kann, Tim Meltzer als Moderator dahinzustellen. Es gibt ja sehr viel mehr queere Leute in dieser Welt, die man hätte engagieren können. Ich bin froh, dass Berliner Ikonen wie Bambi Mercury dabei sind in der Jury und das bewerten werden. Da haben wir wenigstens so ein bisschen authentischen Glamour. Sonst ist es natürlich sehr fragwürdig, wie eine Drag-Queen-Show auf RTL oder ähnlichem aussehen wird.
Der Name Bambi Mercury ist ja eben ein paar Mal gefallen. Der war ja übrigens auch kürzlich erst bei letzter Woche im Internet XXL zu Gast und hat mit uns über Drag allgemein, die Show damals mit Heidi Klum, in der er auch war, und über die Medienlandschaft gesprochen. Da lohnt es sich natürlich auch mal reinzuhören, ne? Link auch in den Shownotes.
Die Good News der Woche.
Kommen wir zu den Good News der Woche. Remy Ma bekommt eine eigene Straße in der Bronx. Rapperin Remy Ma, die kennen wir noch vom Terror Squad und natürlich von Klassikern wie Lean Back oder Conceited. Ihr wurde jetzt eine echt große Ehre zuteil. In ihrem Stadtteil der Bronx wurde jetzt nämlich eine Straße nach ihr benannt. Und das nicht irgendwo in der Bronx, sondern auf dem Bronx Walk of Fame. Und der ist natürlich in ihrer alten Hood. Auf Instagram hat Remy Ma ein Video von der Enthüllungszeremonie gepostet, bei dem neben ihr auch Rap-Kollege Fat Joe und ihr Ehemann Papoose waren. Finden wir gut? Congratulations, Remy. Okay, das war die 40. Episode. Ich muss es nochmal sagen, die sage und schreibe 40. Episode von letzter Woche im Internet. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann machen wir das jetzt wieder zusammen diese Woche. Ihr nehmt euer Handy, ihr drückt die Sharing-Taste auf der Streaming-Plattform, auf der ihr unterwegs seid, und schickt den Link zu dieser Episode in einen Messenger-Dienst eurer Wahl an einen Menschen, von dem ihr denkt, diese Person braucht einfach mal 15 Minuten gute Laune mit letzte Woche im Internet. So, vielen Dank dafür. By the way, wir laufen auf soliden 5 Sternen auf Spotify, ne? Das muss man auch mal sagen. Ihr findet uns auf Social als letzte Woche im Internet, bei TikTok, bei Instagram und so weiter und so fort. Wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist, dann schaltet auch nächsten Mittwoch wieder ein. Und ansonsten seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet. Bye!